Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem
Podcast.
Nein, warte, ich wollte noch was dazu sagen. Dem Radsport-Podcast mit einem tieferen Sinn.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Immer diese verwirrenden Intros.
Nach 83 Folgen solltest du das aber langsam hinkriegen.
Ja, die Anspannung ist immer groß. Vor allem freue ich mich heute wirklich schon auf unser Gespräch, das wir jetzt dann gleich beginnen werden. Das ist heute, würde ich mal sagen, eine Premiere für uns. Aber nehmen wir nicht zu viel vorweg. Wir haben heute wieder jemanden eingeladen, der unserem Aufruf gefolgt ist, wo wir beide gleich sofort gesagt haben, unbedingt machen wir dieses Gespräch. Und ja, aus lauter Vorfreude hast du mir jetzt aus der Fassung gebracht mit deinem Gag beim Intro.
Oder du bist einfach schlecht vorbereitet.
Schlecht vorbereitet bist du nie, oder?
Nein, kann gar nicht passieren.
Weil dein Gehirn immer auf Hochtouren arbeitet.
Mein Gehirn arbeitet immer auf Hochtouren, und zwar deshalb, weil ich eine Morgenroutine habe, die meiner Konzentrationsfähigkeit hilft. Und zwar trinke ich täglich in der Früh einen AG1 von Athletic Greens, den grünen Smoothie, mit 75 Mineralien und Mikronährstoffen und Vitaminen. Da habe ich schon so eine Morgenroutine, da nehme ich mir jeden Tag in der Früh aus dem wunderschönen Keramiktegel einen Löffel AG1 Pulver, haue es in meinen Shaker, fülle es mit Wasser auf, trinke das in der Früh. Es hilft mir bei meiner Regeneration und, wie schon angesprochen, bei der Konzentrationsfähigkeit, dass ich nie mehr unsere Intros verhaue.
Vielleicht muss ich jetzt wirklich einmal das probieren. Ich möchte gern so spontan, eloquent und wortgewandt und textsicher wie du sein.
Ja, vielleicht gebe ich da eines von meinen 5 praktischen Travel Bags ab, die ihr da draußen auch haben könnt, indem ihr ein Abo abschließt unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch. Dann bekommt ihr zum Abo 5 praktische Travel Bags und einen Jahresvorrat an Vitamin D.
Es klingt extrem verlockend. Was aber auch extrem verlockend klingt, ist die Internetverbindung nach Bayern und der Gast, der auf uns wartet.
Ja, und wir schauen, ob wir es dorthin schaffen, weil Deutschland bekanntlicherweise eine Servicewüste ist, was Internetverbindungen betrifft.
Wir freuen uns heute sehr auf den Gast, der sich auf unseren Aufruf gemeldet hat, wo wir gesagt haben, wer hat Lust, einmal bei uns zu Gast zu sein, wer betreibt Langstreckensport oder Ultrasport hobbymäßig. Und wir haben da ein E-Mail bekommen vom Maximilian Schwarzhuber aus Bayern. Und das, was er uns da geschrieben hat, möchte man kurz vorlesen.
Und mir gefällt es besonders, wenn jemand gleich mit einer Portion Selbstironie, aber auch mit dem notwendigen Selbstbewusstsein so eine E-Mail startet, weil der hat gleich geschrieben: Hallo Christoph, ihr sucht Leute für Sitzfleisch, ich glaube, ich bin euer Mann.
Ja, und der Max hat dann auch geschrieben, dass er vor 5 Jahren beide Unterschenkel amputieren lassen musste und ein halbes Jahr später ist er seinen ersten 10-Kilometer Lauf gelaufen und dann einen Halbmarathon, einen Triathlon und einen Marathon. Und dann ist es noch weitergegangen mit einer Langstreckenradeltour über 64 Kilometer von München nach Venedig. Aber alles Weitere lesen wir jetzt nicht vor, weil das besprechen wir dann. Und wir freuen uns jetzt wirklich riesig, dass der Max heute Zeit hat für uns und ein bisschen was aus seinem Leben, das, glaube ich, sehr speziell und sehr interessant ist, erzählen wird. Also, hallo Max und wie geht's?
Ja, servus, grüß euch. Danke für die Einladung, meine Selbsteinladung heute sozusagen. Mir geht's super, ja, genau.
Und wir wollen gleich gar nicht für einen heißen Brei herumreden. Vielleicht erzählst du gleich ein bisschen was von dir selbst. Ich bin gleich auf die Formulierung gestoßen in deinem E-Mail. Du hast geschrieben, ich habe mir vor 5 Jahren die Unterschenkel amputieren lassen. Das klingt so, als wäre das eine freie Entscheidung gewesen oder was genau? Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, das ist die Frage, was dann eine freie Entscheidung ist, wenn man so halbwegs dazu genötigt wird. Ja, die Geschichte voraus war, dass ich mit 2 Jahren Querschnittslähmung gehabt habe, plötzlich nach einem Mittagsschlaf. Ich war davor kerngesund und habe nicht mehr gehen können, habe unterhalb von meinen Knie nichts mehr gespürt, nichts mehr bewegen können. Und das Hauptproblem war, durch diese fehlende Sensibilität in die Füße habe ich mir halt ständig selber Verletzungen zugezogen. Ja, ich bin mit 9 Jahren in einen Nagel im Garten reingestiegen mit der Fersen, habe mir die ganze Fersen aufgerissen, habe es gar nicht gemerkt. Erst wenn ich im Haus drin war, habe ich mir gedacht, wo kommt das ganze Blut her? Dabei war das mein Blut. Und diese Wunde zum Beispiel ist auch nicht verheilt bis zur Amputation. Und eigentlich hat sich mein ganzes Leben nur darum gedreht, wie ich jetzt möglichst schmerzfrei durch den Tag komme, ja, wie ich es irgendwie überstehe kann, das Ganze. Und ständigen Krankenhäusern mit Rüste und Krücken und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, warum kann man das Problem nicht einfach abschneiden? Ja, weil es ein bisschen martialisch anhört. Und ja, ich habe mich da 1,5 Jahre lang sehr intensiv mit dem Thema Amputation auseinandergesetzt. Leute getroffen, die selber schon amputiert sind. Leute von der Gehschule, ganz viele Ärzte. Und das Problem war dann erstmal, dass mir die meisten Ärzte davor abgeraten haben. Und es ist nicht so leicht, so eine Entscheidung zum Treffen, obwohl die meisten Ärzte sagen, nee, ist zu risikoreich, zu problematisch. Man weiß nicht, was danach passiert. Und ich war mir dessen aber sehr bewusst und bin heute aber auch sehr froh, dass die meisten Ärzte das so gesagt haben, weil ich ja dann, egal was zum Schluss jetzt rausgekommen war, hätte ja so oder so die volle Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und ich glaube, dass das mit so das Feuer war, was mir antrieben hat, dass ich mir jetzt selber irgendwie zwang haben müssen nach der Amputation, dass das funktioniert, was ich mir da in den Kopf gesetzt habe.
Mich fasziniert ja immer, mit Menschen zu reden oder mich zu unterhalten, die ja objektiv betrachtet vielleicht ein körperliches Handicap haben. Und man kommt dann aber drauf, das sind oft die Leute, die so positiv durchs Leben gehen, die so eine Ausstrahlung haben, die so inspirierend sind und die einfach mit ihrem, ja, mit der Situation, so wie sie ist, umgehen und das Beste draus machen. Und manch andere Leute, die objektiv betrachtet gesund sind, denen nichts fehlt, vielleicht weder am körperlichen noch am materiellen, die haben immer Gründe zum Jammern und sehen immer das Schlechte und sind nicht motiviert, haben keine Ziele im Leben. Und deswegen war es für uns auch sehr schnell klar, dass wir mit dir unbedingt quatschen möchten, weil ja, der Betreff des E-Mails Extremsportler ohne Füße, das war mal natürlich das eine, aber generell, dass du immer, dass man gleich gesehen hat, bei deinem YouTube-Kanal, bei deinem Instagram-Profil, bei dem, was du halt machst, dass du wirklich einer bist, der positive Lebenseinstellung hat, und ich glaube, da können wir halt alle davon uns inspirieren lassen.
Ja, gefreut mich. Ja. Wobei, ich muss auf Ursache da noch hinweisen, weil das ist also ein bisschen eine Wahrnehmungsverzerrung, ja, weil jemand wie ich jetzt mit einem Handicap, ja, erstens, wenn jemand sowas macht wie ich, dann kommt man natürlich leichter in einem Podcast zum Beispiel, man kommt leichter in die Presse und so weiter, ja, das ist mir sehr bewusst. Und man sieht dann aber auch nur die Leute, die es geschafft haben oder die, was aus ihrem Leben machen. Ja, die Leute, die amputiert sind oder andere körperliche Behinderung haben, die allermeisten davon, von denen hört man und sieht man nichts, weil die überhaupt nicht in die Öffentlichkeit gingen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so ist, dass man mehr in die Richtung drin wird, ja, wenn man jetzt so ein Handicap hat, dass man dann unbedingt noch was draus machen muss. Ja, leider ist die Dunkelziffer, die man nicht so sieht, da relativ groß, und die Leute, die man sieht, ja, weil ich sage ja schon immer, ich muss ja bloß in der Früh aufstehen und Runden spazieren gehen, dann ist das schon besonders für einen Großteil der Leute, weil ich keine Füße habe, ja, was für jemand anders ganz normal ist, und das kommt dann, sowas sieht man natürlich in der Öffentlichkeit dann leichter und es wird anders wahrgenommen, ja.
Survivorship Bias quasi.
Ja, genau, richtig.
aber der zweite Satz in deiner Bewerbung ist gleich 136 Tage nach der Amputation 10 Kilometer Lauf. Und die Frage, die uns natürlich brennt, du hast ein bisschen beschrieben, wie dein Leben vor der Amputation war, aber war das ein sportliches Leben? Hast du eine gute Grundlage gehabt oder hast du quasi bei Null angefangen für diesen 10-Kilometer-Lauf?
Also meine Leidenschaft war immer schon sportlich orientiert. Ja, ich habe mich schon sehr früher, ich habe zwei jüngere Brüder und mit denen habe ich mich immer gemessen. Ich bin mit denen immer um die Wette gelaufen und es war aber natürlich dann die es war irgendwann klar, dass ich da nicht mehr mithalten kann und das hat mich sehr belastet, ja, weil das ist gar nicht gegangen. Und ich hab grundsätzlich immer schon längere Radtouren und sowas gemacht, soweit es irgendwie gegangen ist mit meinen Vier. Also ich war immer schon interessiert am Sport, habe mir immer schon alles taugt, nur es war halt enorm eingeschränkt durch mein Handicap. Und ich habe aber jetzt rein vom Training her habe ich bei null angefangen, kann man sagen, weil die Jahre vor der Amputation, da war so gut wie gar nichts mehr möglich. Also ich bin wirklich nur noch im Rollstuhl geguckt oder mit Krücken gegangen und habe einfach Schmerzen gehabt die ganze Zeit. Und ja, und das war erst einmal so ein Hirngespinst. Ja. Das war noch im Aufwachraum nach der Amputation. Ich habe gesehen, die Dinger sind weg. Ich war unfassbar erleichtert, weil ich gewusst habe, jetzt gibt's nur noch den einen Weg. Ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Ich kann jetzt nicht sagen, nach zwei Monaten, hey, Leute, war eine scheiß Idee, macht's mal die Dinger wieder drauf. Aber es war so... Es muss jetzt funktionieren und ich habe mir da im Aufwachraum gedacht, okay, hey, da ist dieser Lauf bei uns in Wolnzach jetzt, ja, ja, wer da von der Abendschau vom Bayerischen Rundfunk begleitet und ich wollte da schon immer irgendwie mitlaufen, was vorher undenkbar war. Und ich denke, das müsst ihr doch hinhauen, ja. Und obwohl wissend habe ich niemanden davor erzählt, weil es hätte mich dann sowieso nur mal jeder mehr dafür verrückt erklärt, ja.
Wie war das? Also ich kenne das nur, ich habe einmal einen Vortrag gehabt bei einem Behindertensportler beim Radsportler und der hat so gesagt, das größte Problem ist immer die Ausrüstung und das Material, weil es quasi nichts von der Stange gibt, weil jedes Teil für jede Person extra angefertigt werden muss. Das sind alle Spezialanfertigungen, die recht teuer sind. Wie war das bei dir? Bist du da relativ schnell zu guten Prothesen gekommen, mit denen du gehen hast können, oder war das ein langer Prozess?
Es war ein längerer Prozess, also man muss sich das so vorstellen, wenn man amputiert ist, dann dauert es so je nach Wundheilung 6 bis 8 Wochen, dann kriegt man die ersten Prothesen und das sind sogenannte Interimsprothesen, also Übergangsprothesen. Also die sind Schrott, die Dinger. Die sind nur dafür gemacht, dass man einfach das Gehen lernt, ja, und die sind aber überhaupt nicht dafür gebaut, dass die hohe Belastung aushalten, ja. Und ich habe dann noch während der Reha, wie ich war, habe ich dann mit denen Teile, wohlwissend, dass das richtig nach hinten losgekommen, habe ich mich nachts rausgeschlichen aus der Klinik und habe mit dem Lauftraining angefangen, ja, und hab nicht einmal Handy dabei gehabt, das Ding hätte brechen können, ja, was dann danach mehrfach passiert ist, aber dort zum Glück nicht. Das Ding hätte brechen können, mich lasst es halt hier und ich brich mir das Handgelenk bei dem Sturz, also im extremsten Fall, ja, und niemand findet mich da. und das ist im Nachhinein natürlich schon ein bisschen dumm gewesen, aber man macht dann öfters mal dumme Sachen, wenn man sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat.
Vielleicht ganz kurz zu deiner Entschuldigung, wie alt warst du da?
Ich war 24.
Ja, das ist der jugendliche Leichtsinn. Das ist die Entschuldigung.
Okay, ja, danke, abgehackt.
Aber irgendwie, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so Forrest Gump-Szenen im Kopf, oder? Wo er mit seinen Gehhilfen irgendwann sagt, er will nicht mehr und er fängt einfach zum Laufen an und läuft so lang, bis die Dinger dann einfach abfallen von ihm und dann zieht er das trotzdem durch. Also so stelle ich mir das gerade vor, du solltest nicht, aber du tust das trotzdem, weil du einfach so das innere Feuer hast und die Begeisterung, das jetzt zu machen.
Ja, so ungefähr. Nur bei mir war es echt fatal, wenn die Dinger dann davor geflogen waren. Ja. Also das, was durchaus passieren hätte können, wie gesagt, also ich habe ja danach, habe ich weiter trainiert und so und in den ersten 4 Monaten ist mir dieses Fußmodul, also der Fuß unten direkt, der ist mir, glaube ich, 5-mal gebrochen und der haben wir nein draufschrauben müssen und dieser Schaft, der ist ja aus Carbon jetzt. Ich habe den aus Carbon, da kann ein Panzer drüber fahren, ja. Aber am Anfang ist das noch, damit man das abpassen kann, aus so einem Plexiglas. Ja, und das hält natürlich überhaupt nichts aus, wenn man sich überlegt, was für Kräfte da wirken, wenn man läuft. Ja. Und das Ding ist halt auch mehrfach gesprungen, obwohl die schon gemerkt haben, meine Prothesentechniker, die haben schon sehr viel Leid mit mir erfahren. Die haben da vorsichtshalber auch schon mal so einen Schutz rum gemacht, dass wenn das Ding bricht, dass das nicht komplett auseinanderbricht. Ja, und so habe ich mich dann vorwärts gewagt und da muss ich ja sagen, meine Prothesentechniker haben dann auch gesagt, okay, gut, du möchtest diesen Lauf machen, ja, es kann tatsächlich funktionieren und wir haben da dann noch irgendwie so einen Gutschein zum Ausleihen von Sportprothesen für eine Woche und die schrauben wir dir jetzt runter für eine Woche und ich habe diesen nur noch zwei, dreimal trainieren können mit den Dingen, völlig anders Laufgefühl. Dann bin ich den 10-Kilometer-Lauf gelaufen, bin heimgegangen, habe die Dinger einbackelt und zurückgeschickt.
Da wären wir schon wieder beim nächsten interessanten Thema für mich. Du hast wahrscheinlich fürs Laufen, fürs Radfahren, fürs Schwimmen, fürs Gehen, für den Alltag unterschiedliche Prothesen.
Ja, also ich habe zwei unterschiedliche Prothesen. Das eine sind quasi meine Alltagsprothesen, die nutze ich für alles, außer als Laufer. Und dann meine Laufprothesen, die nutze ich nur zum Laufer, weil die Laufprothesen, die sind einfach dafür optimiert, möglichst viel Gewalt nach vorn zu bringen. Ja, also die ballern halt richtig. Ja, aber sobald, ideal ist eine flache, gerade Strecke auf hartem Asphalt. Ja, das ist, weil das gibt mir am meisten Wumms. Und alles andere wird dann schwieriger. Bergauf, bergab geht natürlich alles und so, aber es ist mit sehr, sehr viel mehr, also vor allem bergab, es ist sehr kritisch, weil die Dinger haben halt so einen Wumms und wenn du eh schon bergab laufst, ja, dann hast du auf einmal so viel Energie, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Und auch auf unebenem Untergrund ist es ein bisschen schwierig, weil die haut es natürlich immer irgendwo hier. Ja. Während man jetzt, wenn man jetzt noch Fierce hat, dann kann man alles über Sprunggelenk ausgleichen, aber ich muss das dann übers Knie machen und dann haut es dann schon mal ein bisschen mal einen halben Meter rüber oder rüber. Ja, das kann dann schon mal passieren. Ja, aber so schaut es aus mit meine Prothesen. Ja, auch für Schwimmer beim Triathlon nehme ich meine Alltagsprothesen. Ja.
Und wie war das dann, dass du irgendwann gesagt hast, Laufen funktioniert offensichtlich und trotzdem willst du jetzt irgendwie so deinen sportlichen Horizont erweitern oder verändern und hast dann sozusagen zuerst das Radfahren dazugenommen, Stichwort Triathlon, und irgendwann ist eigentlich das Radlfahren übergeblieben. Was waren da so die Überlegungen dahinter oder wolltest du einfach mehr Abwechslung haben, nachdem du gesehen hast, das Laufen funktioniert?
Ja, gute Frage eigentlich. Ja. Also ich habe mir dann gedacht, okay gut, also ich habe mir jetzt bewiesen, dass es funktioniert und das Ziel war ja eigentlich nur, dass ich einfach meinen Alltag schmerzfrei selber bewältigen kann, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Und das habe ich mir damit bewiesen mit diesem 10-Kilometer-Lauf. Dann habe ich mir gedacht, okay, ja gut, jetzt wenn ich schon mal 10 Kilometer gelaufen bin, dann kann ich einen Halbmarathon laufen oder dann eben einen Marathon. Und dann bin ich irgendwann so da geguckt, das war Anfang 2019, habe mir gedacht, ja, was gibt's denn noch? Und ich habe immer schon geil gefunden, Ironman. Ja, ich habe mir das immer schon gern angeschaut und mir überlegt, boah, krass, was müssen die da wirklich leisten? Und ich habe immer schon irgendwie selber überlegt, kann die da mitmachen, was natürlich dermaßen undenkbar gewesen war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, dann fange ich mal klar an, so Triathlon. Und dann habe ich gesehen, ah ja, da ist ein Mai, ist da Triathlon in Ingolstadt, was ja von mir nur 25 Kilometer weg ist. Und dann habe ich mich da einfach abends, habe ich vielleicht schon ein halbes Bier drungen gehabt, ja, kann der sein. Und habe mich da, das war am Wochenende, glaube ich, ja. Und dann habe ich mich da einfach angemeldet, ja. Und habe mir gedacht, okay, so olympische Distanz, das wird schon irgendwie hinhauen. Ja. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich gar kein Rennradl habe. Und ich gar nicht weiß, ob ich mit meinen Prothesen dort wirklich so gut schwimmen kann und ob ich dann überhaupt zugelassen wäre mit dem. Also ich habe eigentlich war es eine totale Schnapsidee. Erstmal habe ich mir da Gedanken, Gott sei Dank erst danach Gedanken gemacht, ja. Weil dann habe ich den Chef vom Triathlon angeschrieben, den Gerhard Budi, und der hat dann gesagt, ja, also das kriegen wir schon hin, schaust mal vorbei. Dann bin ich hingekommen und dann hat er mich so ein bisschen unter die Fuchtel genommen und hat gesagt, ja, das kriegen wir schon. Ja, und so bin ich dann zum Triathlon gekommen und habe mir gesagt, okay, also das große Ziel für mich ist irgendwann tatsächlich der Ironman auf Hawaii. Ja, das ist nach wie vor so, auch wenn durch Corona jetzt einiges durcheinander gekommen ist. Und dann war eigentlich Corona so der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, es gibt keine offiziellen Wettkämpfe gerade, also muss ich irgendwas selber machen. Und dadurch ist die Idee zur Alpenüberquerung entstanden, die ich ja schon mal gemacht habe. Aber halt ganz gemütlich mit einem Spätel, so Trekkingrall in 5 Tagen oder irgendwie so. Also jetzt nicht so. Und auf dieser Tour ist mir schon die Überlegung gekommen, okay, München, Venedig, 460 Kilometer. Wie schnell geht denn das, wenn man es jetzt mal übertreibt? Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, 24 Stunden. Und dann hat der Kumpel, der bei mir dabei war, gleich gesagt, ohne mich, ich bin nicht dabei, das kannst du vergessen. Genau, und dann habe ich mir andere gesucht, ich habe mir ein Team gesucht und das hat dann trotz vieler Zwischenfälle doch recht gut funktioniert dann letztes Jahr.
Wir haben schon gedacht, das Triathlon-Thema hast du vielleicht abgeschlossen, und weil wir sind der Meinung, und das ist eigentlich offiziell tatsächlich ein Fakt, dass Radlfahren der geilste Sport ist.
Ja, da muss ich euch aber echt recht geben, ja.
Aber du sagst, der Triathlon oder der Ironman ist noch nicht ganz abgehackt. Das ist noch ein Ziel für die Zukunft.
Ja.
Ja, und wir haben aber trotzdem auch noch eine kleine Anekdote für dich, das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, weil irgendwann so in der Zeit zwischen Laufen und Triathlon und Radlfahren bist du offensichtlich auch auf Berge unterwegs gewesen oder bist es immer noch regelmäßig. Und da haben wir nämlich eine Zuschrift gekriegt von einer Sandra aus Regensburg und sie schreibt, jetzt, ich zitiere ihr E-Mail, ich durfte mit Max mein bisher größtes Abenteuer bestreiten, die Besteigung der Zugspitze vom Tal bis ganz hinauf zum Gipfel. Es ging für mich völlig unvorbereitet los und wenn ich auf den Tag, das war im 2019, zurückblicke, weiß ich heute, dass es echt nur sehr leichtsinnig war, sondern dass ich es ihm und seinen Freunden zu verdanken habe, dass ich es durch zwei Klettersteige und auch das Gletscherstück rauf auf die Zugspitze geschafft habe. Dafür möchte ich ihm nochmal Danke sagen. Und diese lieben Grüße von der Sandra sollte man da ausrichten mit diesen Worten.
Ja, danke.
Und ja, hoffen, du hast da eine kleine Anekdote dazu zu erzählen, was du sonst noch alles treibst auf den Bergen.
Ja, also das war natürlich auch nochmal so ein Ding, so jetzt Zugspitzen, das war natürlich super, da mal hinauf zum Kraxeln und ich wollte halt immer weiter ausprobieren, was da sonst noch einfach möglich ist. Ja, was ist möglich mit den Prothesen und was ist nicht möglich, falls die ganze Sache irgendwie schief geht. Ja, es kann ja immer irgendwas sein, ja, es kann ja irgendein Zwischenfall mit den Prothesen sein und dann, wenn die hieß, dann geht's keinen Schritt mehr weiter und dann darf mich der Hubschrauber abholen, so ungefähr. Ja, das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf und genau, und da haben wir gesagt, okay, schauen wir mal, was da geht und haben so ein Team zusammengestellt und da war die Sandra auch dabei und die Sandra, die hat einfach gesagt, hey, wollte ich schon immer machen, kann ich einfach dazukommen. Unbekannterweise habe ich gesagt, ja, Kim, mach mit, kriegen wir schon hier. Und genau, sie ist damit verantwortlich, dass ich jetzt da bei euch im Podcast bin, weil sie hat dann gesagt, ja, du musst dich da unbedingt umhalten. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, gut, ja, wenn sie schon extra gefragt und so, gell, dann muss ich euch schreiben. Und genau, ja, also könnt ihr euch jetzt quasi bei ihrer auf bedanken, dass ich da bin. Ja.
Was wir hiermit auch gerne machen, wir wollten jetzt... Straps und ihr kleines Kommunikationsproblem gehabt. Ich habe gesagt, den Einspieler und er hat gedacht, er liest das E-Mail vor. Aber bevor wir jetzt über deine Alpenüberquerung reden, hören wir uns vielleicht einmal kurz den Teaser aus deiner YouTube-Dokumentation, den wir sehr empfehlen können, den wir vielleicht auch verlinken in den Shownotes, zu der Alpenüberquerung an.
5, 4, 3, 2, 1!
Von München nach Venedig über die Alpen. 460 Kilometer in unter 24 Stunden mit dem Fahrrad. Über 3800 Höhenmeter. Mir war klar, dass das hart wird. Mir war klar, es braucht enorm viel Durchhaltevermögen und Schmerzresistenz. Hätte ich aber vorher gewusst, was mich tatsächlich erwartet, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt gestartet wäre. Gut, dass ich es vorher nicht wusste.
Du lachst jetzt drüber, ist ein gutes Zeichen.
Was hast nicht gewusst? Was war das Problem?
Gut, also fangen wir an mit dem, was ich gewusst habe. Ja, das war, dass schlechtes Wetter geben wird. Ja, und das ist okay, weil das kann immer sein bei so einer Tour. Und was ich nicht gewusst habe und nicht erwartet habe, weil mir das davor auch so noch nie passiert ist, ist, dass ich halt unten direkt am Brenner Bahnschienen im Boden übersehen habe, da reingefahren bin und gestürzt bin. Und da habe ich mir mein Knie angeschlagen, was schon lädiert war von einem anderen Sturz, weil ich dann eine Dame auf dem Radlweg ausweichen musste und gegen eine Bushaltestelle geknallt bin. Und ja, dann bin ich dann nur mal auf dasselbe Knie gefallen und auf dem Handgelenk. Also das war dann mehr oder weniger gestaucht. Und ihr wisst ja selber, wie die Handgelenke und Hände überhaupt dann bei so langen Touren dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das war noch nicht einmal das größte Problem. Das größte Problem war, mein Radl war hier, da ist das Seil von der Schaltung gerissen gewesen. Und sowas ist mir, ich bin schon immer mal wieder gestürzt. Ja, ist jetzt nicht so, dass mich ständig hier lässt, aber ab und zu passiert schon mal. Und es ist aber mir noch nie passiert bisher, dass ich mit dem Radl nicht mehr weiter abfahren kann. Und wir haben dann so Ersatzradl halt dabei gehabt. Und wir haben gesagt, ja, okay, also wenn jetzt irgendwas ist, dann kann ich ja immer nur umschwenken. Ja. Und dann haben mir, das Problem ist, ich habe ja keine Klickpedale, weil ich das mit meiner Prothesengarnitierung da hat. Also habe ich so Käfigpedale. Und die brauche ich halt, damit ich gerade, wenn es dann rennt, das hat mir um 8 Stunden Dauerrennen gehabt, da war es ja dann schon dunkel auch. Und weil sonst rutsche ich einfach ab, gerade wenn ich mal in den Wiegeschritt gehe oder so, ja, das ist lass so ordentlich auf die Eier. Und dann habe ich gesagt, ja, wir müssen diese Pedale runterkriegen. Ja, im strömenden Regen, ja, und die waren so fest drauf und Dings, und wir haben es mit aller Macht haben wir die da runtergehauen, und dann habe ich quasi das Triathlon-Rall von einer Freundin, die mit dabei war, nehmen müssen. Und ich bin noch nie mit einem Triathlon-Rall mit Auflieger und so weiter gefahren, nie gehabt. Und die Schaltung natürlich auch vorne am Auflieger dort und so weiter. Und das Ding ist ja nicht für irgendwie Bergetappen oder so gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiße. Also ganz ehrlich, ich bin halt einfach nur noch weitergefahren, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, war nicht schlecht, wenn ich in Venedig ankomme, aber innerhalb von 24 Stunden, das Ding ist gelaufen. Ja. Und dann geht es halt erstmal noch 40 Kilometer im strömenden Regen in der absoluten Dunkelheit am Brennern auf. Ja. Da hast du viel Zeit noch zum Dinger. Und ja, das war dann auch so ein Ding. Ich habe dann später noch einen Platten gehabt, ja, mit dem Radl eben von meiner Freundin da. Und die hat halt, ich hätte halt alles dabei gehabt zum Reifenwechseln, bin ja ziemlich flott. Und die hat halt so ein Hockey-Fang, dass mein Ventil nicht gelangt hat. Jetzt haben wir jetzt aufs Versorgungsfahrzeug warten müssen und du stehst da und du kriegst halt einfach, du drast halber durch, weil du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Und dann haben wir halt dann so einen Ventilaufsatz drauf gemacht, damit das überhaupt geht und so. Und es hat dann auch wieder 20 Minuten gedauert. Ja, und ich habe dann nur mal einen kleinen Sturz gehabt, tatsächlich. Ich kann mir wirklich mal das Mäf, das aufs Maul lässt, ja. Und das war jetzt aber nichts dramatisch, und letztendlich haben wir es dann irgendwie geschafft und tatsächlich sogar nur in unter 23 Stunden, was mich dann irgendwie selber überrascht hat, ja. Aber dadurch hätte ich zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr geklappt.
Jetzt ist es, wenn man sich rein die Fakten anschaut, du bist 460 Kilometer gefahren, es waren 3800 Höhenmeter dabei und das Ganze in unter 23 Stunden, ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, gerade mit deiner Ausgangssituation quasi. Wie viel ist denn da an Vorbereitung drinnen gesteckt und wie viel Trainingsstunden hast du da am Rad quasi absolviert und wie waren so die längeren Ausfahrten, oder hast du einfach gesagt, du nimmst die Fitness mit dem Iststand und machst das Beste draus, oder hast du schon sehr speziell für das trainiert?
Ich habe schon relativ speziell dafür trainiert, ja. Ich trainiere mittlerweile, man lernt ja dazu, noch spezieller, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin so jeden Monat, ich kann es jetzt in Stunden nicht sagen, ja, aber in Kilometer waren das immer so 600-700 Kilometer im Monat, was ich in der Zeit davor gefahren bin. Dazu ist noch ein bisschen Lauftraining gekommen, aber für andere Geschichten. Und genau, dann habe ich mir gedacht, ja gut, das wird dann so schon hinhauen. Ja. Die Vorbereitung, also ich bin ja da sehr akribisch, ja, weil also für mich ist enorm wichtig, dass ich davor alles genau durchplane. Also wo sind die Pausen, wie lang sind die Pausen, was macht mein Team in die Pausen? Also Wasser, also Trinker auffüllen und Essen und Zeugs und alles mögliche, auch meine Powerbank austauschen fürs Licht und für mein Navi und so weiter. Also die ganzen Sachen, die müssen für mich absolut geregelt sein, weil ich während der Tour keinen Kopf habe, mir noch irgendwas einfallen zu lassen. Ja. Hat man echt nur Eventualitäten, die dann irgendwie anders laufen kannten, und da muss man sich dann wieder einen Kopf machen, und das ist für mich schon sehr wichtig, vor allem die Organisation, die Planung, die Logistik dahinter, dass die wirklich dermaßen funktioniert und dass ich ein Team habe, das einfach Bock hat auf den Scheiß. Ja.
Das sieht man auch bei deiner Dokumentation und bei deinen Social-Media-Kanälen. Da sieht man immer, dass ihr sehr viel Spaß habt beim Ganzen. Und wir werden das dann, wie gesagt, verlinken. Aber eben dieser YouTube-Film, eine halbe Stunde München nach Venedig in 24 Stunden auf dem Maximilian Schwarzhuber YouTube-Kanal, der ist wirklich sehr zu empfehlen. Und es wird ja vielleicht wieder im Sommer ein paar ganz schlecht Wettertage geben, wo man indoor trainiert und sich coole Videos anschauen möchte. Aber jetzt nochmal zu deiner Vorbereitung, weil du in unserem Einspieler gesagt hast, du hast nicht gewusst, was dich erwartet. Hast du dir die Strecke angeschaut oder war die detaillierte Streckenführung ein bisschen überraschend, wie es dann? Hast du quasi Dinge noch nicht gesehen gehabt vorher? Weil es gibt ja Menschen, die zum Beispiel sagen, sie wollen es gar nicht so genau wissen, weil wenn sie es zu genau anschauen, dann machen sie sich Sorgen, dann wissen sie, wie schwierig das ist, und sie gehen dort lieber komplett ohne große Information rein.
Nein, ich bin das absolute Gegenteil. Ich muss wissen, wie die Strecke läuft. Ja. Ich muss wissen, wo sind die Probleme. Ja. Wo muss man wie abhängen, wenn's sein muss. Und ich hab, also das Problem war ja nicht die Strecke an sich. Ich bin die Strecke ja 2 Jahre vorher schon mal gefahren, ja, eben in diesen 5 Tagen. Also ich habe die Strecke kennt und ich habe gewusst, was mich erwartet. Ich habe gewusst, dass ich 460 Kilometer innerhalb von 24 Stunden fahren muss. Und das, was ich aber natürlich gewusst habe, dass passieren kann, so ein Sturz, ja, oder dass man so lang schlechtes Wetter hat oder dann teilweise wirklich so einen starken Wind mit Böen mit 65 km/h, da wo du dann überhaupt nicht mehr weißt, wie du überhaupt weiterkommst. Und wenn's davor bist, da los zum Starten, ja, so ein paar Tage oder vielleicht ein paar Stunden vorher, dann denkst du, ja, wäre geil, aber eigentlich weißt du, das wäre eine richtig verdammt scheiß harte Nummer, ja. Es ist nicht so, dass ich da jetzt einfach radelt und dann radelt die 24 Stunden oder 23 Stunden in dem Fall und dann bin ich da, sondern es gehört mehrer dazu, das war mir schon klar. Aber dass das alles, das, was dann alles schief geht, ja, und dass ich dann zwischenzeitlich nicht mehr geglaubt habe, dass das funktioniert und das halt dann irgendwie trotzdem funktioniert, das hätte ich nicht erwartet. Also das war eher darauf bezogen, was alles schiefgelaufen ist. Ich bin sehr akribisch, was die Planung, was die Vorbereitung, die Streckenführung. Ja, ich habe die Strecke, obwohl ich es kennt habe und man in die Alpen nicht so viele Chancen hat, irgendwo so zu passen, weil es meistens nur eine Straße gibt, habe ich das immer wieder geschaut, wo kann man noch was rausholen, wie kann man es idealer machen und so und habe da viel Zeit investiert.
Noch kurz zur Vorbereitung. Wir haben deinen Werdegang kurz besprochen. Du kommst jetzt nicht vom Ultraradfahren, hast aber jetzt doch so ein Projekt gestartet mit Team, mit Begleitauto. Wo habt ihr euch dafür den Input geholt oder habt ihr einfach gedacht, da nehmen wir ein Auto mit und das passt?
Für die Alpenüberquerung jetzt?
Ja.
Ja, also ich habe mir das Team schon so zusammengesucht, das sind ja die meisten davon sind Triathleten. Mit mir dabei war ja auch der Achim Heukemes, der ist 70 Jahre alt, ja, einer von den krassesten Extremsportler und einfach so ein richtig harter Hund. Da habe ich mir gedacht, ja, mit dem kann ich schon mal gar nicht so falsch fahren. Vor allem der erzählt das immer so, es war dieser Spaziergang. Ja, da fahren wir halt und dann ist man da so ungefähr. So erzählt er das immer. Also der kann doch das nicht ernst machen. Ja. Und also ich habe Leute dabei gehabt, die Ahnung, also die wissen wir selber an sich selber, ja, also es sind einige dabei, die haben schon Ironman gemacht und so im Team und die wissen, wie hart sowas sein kann, ja, und die haben da eine Vorstellung davon und so habe ich halt dann mein Team zusammengesucht und in erster Linie ist mir darum gegangen, dass die halt einfach ja genauso verrückt sind und so richtig hoars auf das Ganze sind, das umzusetzen, ja, und da habe ich schon echt auch einen Glücks Griff macht, weil wir haben davor das nie wirklich, wir haben so eine Testfahrt mal gemacht, aber recht viel mehr war nicht und dann hat es funktionieren müssen und es hat funktioniert, ja, und genau, das bin ich schon sehr froh drüber.
Kleiner Verbesserungsvorschlag von mir, du hast gesagt, du hast viele Leute im Betreuerteam gehabt, die Triathlon machen, wenn du nächstes Mal Leute mitnimmst, die Radlfahrer sind, hättest du vielleicht im Falle des Falles, wenn du stürzt und ein neues Radl brauchst, ein Rennradl kriegt und kein Triathlonradl.
Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch ich schon gecheckt. Ja, also das Mal wird es ein Rennradl als Ersatz mit dabei geben, das auch schon die richtigen Pedale drauf hat. Das heißt, wenn was ist, dann muss ich einfach, also wenn was Schlimmes ist, dann muss ich einfach bloß das Radl wechseln und ist er auf mich eingestellt und so weiter. Ja, also das muss dann einwandfrei funktionieren. Ja, also da habe ich selber dann schon dazu zu erklären und die Katrin Resch, die Moderation macht, dann hat auch per Instagram Live-Stories und so weiter, die hat gesagt, du Max, ich bin gern dabei, aber wenn du das mal kein scheiß Ersatzradl hast, dann kannst du es vergessen mit mir. Und ich so, okay, gut, wenn das kein Druckmittel ist, ja, ich kümmere mich drum.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt nochmal das Ende deines YouTube-Films an, wo ihr dann quasi in Venedig unten eintrefft und wie der Film dann zu Ende geht, weil du da am Ende so eine kleine Anspielung machst und das wollen wir uns gern anhören.
Ja, ne? Adel! Adel! dahin. Was soll man denn?
Soviel ich weiß, bin ich jetzt der Erste und Einzige, der die Alpen in 24 Stunden mit dem Fahrrad überquert hat, ohne Füße.
Du geile Sau!
Ich weiß. Auf so einer langen Tour hast du ja jede Menge Zeit. Ja, vor allem jede Menge Zeit nachzudenken. Und da kam mir eine Idee für ein neues Projekt. Ein Projekt, das den Alpencross nochmal ordentlich in den Schatten stellen soll.
Oh shit.
Ja, oh shit. Ja. Aber mehr darf ich leider noch nicht verraten.
Also vom Flo und von mir, jetzt erst einmal finden wir es sehr cool, dass ihr da wirklich so redet, wie sie redet. Also der Kameramann hat irgendwie da schon ein Wort umgehaut, das habt ihr nicht geschnitten. Das ist sehr authentisch. Und das, was du da so geheimnisvoll sozusagen angekündigt hast, aber noch nicht drüber reden hast dürfen, jetzt bohren wir natürlich nach und wollen wissen, darfst du mittlerweile schon über die Pläne sprechen oder ist die Tinte unter dem millionenschweren Sponsorvertrag noch nicht getrocknet? Musst du noch weiterhin ein Geheimnis vorspielen?
Ja, weder noch, fürchte ich. Na, also es ist, das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr, gell? Na, es ist jetzt schon länger offiziell, ja. Es gibt ein neues Projekt dieses Jahr am 6. Mai und das, was mir damals so durch den Kopf gegangen ist bei der Alpenüberquerung, war eine Deutschlanddurchquerung zu machen von Flensburg ganz oben runter nach Oberstdorf. Das sind 1001 Kilometer. Ja, der eine Kilometer ist ganz wichtig. Und das Ganze wollen wir in 48 Stunden mit dem Radl runterreißen.
Wieder im gleichen Modus sozusagen wie die Alpenüberquerung nach Venedig, oder? Habt ihr irgendwie, möchtet ihr was anderes machen vom Ablauf her, von der Organisation her?
Ja, einerseits das, was sich bewährt hat, point by, ja, also es haben sich die 15 Minuten Pausen haben sich bewährt, weil es bei mir nicht nur darum geht, dass ich mal schnell aufs Klo muss oder so und das Team das mein Radl wieder auf den Vordermann bringt, beziehungsweise Essen und Trinken auffüllt, sondern dass ich muss mich auch um meine Stümpfe kümmern, weil das Problem ist, dass ich halt durchs Schwitzen, ja, man hat da so einen Silikonliner über dem Stumpf, der die Verbindung zur Prothesen herstellt. Wenn man da neu schwitzt, dann wird mit der Zeit alles immer flutschiger, immer rutschiger und dann hat man nicht mehr so die feste Verbindung und das ist natürlich Verlust an Energie, wenn das Ding immer so hin und her wackelt. Und das heißt, ich muss mich um meine Stümpfe kümmern, ich muss ja gleichzeitig schauen, was nämlich auch durchaus ein Problem ist, dass ich keine so Druckstellen kriege, ja. Weil auch das ist immer, wenn ich da, also ich arbeite da in erster Linie mit ordentlich Mike-Fett dann, ja, knalle ich mir da drauf. Was natürlich dann in Summe mit dem Schweiß, ja, das Ganze noch flutschiger macht, aber lieber habe ich da ein bisschen Energieverlust dadurch, als wie, dass ich mir da was aufreibe und dann Schmerzen habe, weil die Schmerzen sind dann nicht so lustig. Ja. Also muss ich schauen, dass ich das vermeide und muss ich schauen, dass ich das alles versorge in der Pause. Und das hat sich bewährt, die Abstände zwischen den Pausen müssen deutlich größer werden, ja, weil es doch ordentlich ordentlich schneller sein muss, das Ganze. Und ja, so sagen wir eben erst Satzrahl oder auch, wir werden noch mehr, also wir haben nicht nur ein Versorgungsfahrzeug, sondern wir haben einen Medienbus, wo ein Kamerateam dabei ist und alles. Und auch die werden ausgestattet mit Essen und Trinken, was wir davor nicht gehabt haben. Das sollte ich auf der Tour, sollte jetzt zum Beispiel unerwarteterweise so richtig hoarse, ja, brauche ich natürlich mehr zum Trinken, da langer mir die Pausen nicht, da muss mir mal schnell jemand was zum Trinken rüber langer kennen. Und das ist vorher, es ist noch akribischer durchgeplant und noch krasser auf die Spitzen drin, weil es natürlich noch viel enger kalkuliert ist, als wir jetzt die Alpenüberquerung.
Der Modus ist, du fährst alleine und das Betreuerauto ist in der Nähe oder fährt ständig hinter dir her oder?
Das Versorgungsfahrzeug und die anderen Begleitfahrzeuge, also auch der Mediumbus und so, die sind immer in der Nähe. Es ist nicht so, jetzt wie beim Race Across America oder so, dass da ständig das Auto da hinten dahinter ist und das quasi absichert, ja, was natürlich ein gewisses Risiko ist, gerade wenn es dann in den zweiten Tag, in die zweite Nacht geht, ja, weil die Konzentration lässt nach. Und ja, wir haben uns jetzt halt überlegt, dass das so noch funktionieren kann bei 48 Stunden. Ich habe mit dabei, also mit mir zusammenfahrt, wieder der Achim Heukemes, der ja sehr erfahren auf dem Gebiet ist. Ich meine, mit seinen 70 Jahren, ich meine, recht viel erfahrener kann man nur sein. Und auch da wieder sagt er so, ich habe letztens mit ihm telefoniert, und dann sagt er, ja, da fahren wir am 6. Mai, fahren wir um 12 Uhr, fahren wir los in Flensburg und dann fahren wir 48 Stunden und dann sind wir in Oberstdorf. Und ich so, sag einmal, also so, manchmal check ich es einfach nicht. Da denke ich mir, ist das aufgesetzt oder so, aber wahrscheinlich ist er einfach dermaßen abgebrüht über die Jahre, dass das alles ganz easy ist. Und das tut mir dann auch wieder gut, weil ich mache die ganze Planung, ich mache die Streckenführung, ich mache die Navigation bei mir auf dem Handy, auf meinem Radcomputer und alles und schau, dass das alles irgendwie funktioniert und der Achim gibt mir dann so gewisse Erfahrungen mit oder das, was er alles so gelernt hat und eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, ja. Also da ergänzt man, das ist der jugendliche Leichtsinn, ja, so. Wir sagen immer der Rentner und der Krüppel, aber das darf man nicht sagen, haben wir letztes Mal festgestellt, weil dann ist man ja quasi gleich wieder behindertenfeindlich. Also sogar mir wird das dann vorgeworfen, wenn ich quasi Krüppel sage, also haben wir jetzt gesagt, ja, müssen wir irgendwie anders nennen, aber irgendwie so ist halt die Konstellation des Ganzen, ja.
Vielleicht sagt es Pensionär statt Rentner, dann ist es nicht mehr so schlimm.
Ach so. Danke für den Tipp, Mama.
Du hast jetzt schon die Pausenplanung kurz angesprochen. Wirst du schlafen auch mit einem gewissen Plan? Oder lässt du das auf dich zukommen, weil bisher die eine Nacht, die du durchgefahren bist über die Alpen, wird anders sein. Also wir wollen dich da jetzt weder erschrecken oder schockieren oder vorwarnen oder dich belehren, aber logischerweise werden zwei Nächte mit wenig oder keinem Schlaf anders sein wie nur eine. Und wie schaut denn da deine Strategie aus für die zweite Nacht, die ja quasi jetzt noch die große Unbekannte ist für dich?
Ja, also das ist so ein Mischmasch aus einerseits Planung, andererseits muss ich schauen. Mir fehlt die Erfahrung auf so einer langen Tour. Ja, ich habe jetzt die Erfahrung mit der Alpenüberquerung, was schon mal sicherlich hilft. Ja, aber wie du sicherlich sagst, die zweite Nacht, die wird wahrscheinlich die Hölle werden. Und also kann ich mir vorstellen, ich stelle mir jedenfalls darauf ein, dass es so wird. Und ich habe jetzt halt einfach mal in die Kalkulation mit aufgenommen, dass ich eine Stunde Schlaf und dann aber nicht eine Stunde, weil was jetzt ich mir da so zu Gemüte geführt habe, was die Schlafforschung und das Ganze angeht, ist so, dass wenn man wirklich, das ist nämlich dann die andere Frage, kann ich überhaupt schlafen? Ja. Und die Überlegung ist halt, das, wenn dann auf zum Teilen, entweder war als erster Gedanke zweimal halbe die Stunde oder dreimal 20 Minuten, also so ein Powernap. Und anscheinend bietet sie da dreimal 20 Minuten am ersten an, weil man anscheinend, wenn man dann auch wirklich summiert ist, also das da dann in der zweiten Nacht der Fall sei, dann ganz schnell in Tiefschlaf fällt und noch irgendwie so 15 Minuten oder so Tiefschlaf hat und danach sowieso wieder rausdippt aus diesem Tiefschlaf und dann haben wir schon mal was mitgenommen. Das heißt dann halt, müsste ich mich wieder rausprügeln lassen von meinem Team und wieder weiterfahren. Also das ist jetzt so der Gedanke, den ich dazu habe. Wenn ich nicht mit bin und nicht morgen, ich muss jetzt schlafen, dann erzwinge ich es auch nicht. Ja. Aber wenn ich merke, ich kann jetzt nicht mehr, also ich kann kaum noch irgendwie geradeaus fahren oder irgendwie so, dann sage ich, okay, gut, nächste Pause, ich schaue, dass ich schnell 20 Minuten schlafe und dann werde ich singen. Ja, dann werde ich singen. Wie gesagt, mir fehlt die Erfahrung, der Achim hat gesagt, nein, er braucht keinen Schlaf, er fährt durch und so.
Ich wollte gerade die Frage stellen, was macht Achim Heukemes, währenddem du schlafst?
Ich weiß
wenn
nicht,
er durchfährt.
Also so wie ein Ken macht er irgendwas, da wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Also wo man sagt, sag einmal, du bist jetzt gerade auf, also der macht sie wahrscheinlich dann irgendwie Brotzeit oder so. Ja, also so. Er hat gesagt, er möchte schon einmal Abend essen während der Tour. Dann sage ich, ja, wie stellst du das vor? Sollen wir ins Restaurant mit Reservierung oder wie möchtest du das machen? Dann hat er gesagt, nein, also wenn unser Team vielleicht ein bisschen Nudeln und so weiter und dann kommen wir in einer Viertelstunde, kommen wir ja schnell 5 Minuten was reinschauen, aber er möchte gerne einmal eine warme Mahlzeit haben vor der zweiten Nacht, weil die zweite Nacht, die wird hart. Und dann sage ich, ach echt? Hey, du hast zugeben, dass die zweite Nacht hart wird, oder wie? Ja, ja, das, also, das kann schon. Ja, ja, gut, dann. Also, ich, keine Ahnung, der Typ ist der Wahnsinn, ja. Also, mit einer Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht braucht er dann doch ein bisschen Schlaf, oder es klang ja vielleicht dann auch, wenn er sich dann während ich schlaf, falls ich den Schlaf in Anspruch nehme, dass er sich dann kurz hinhuckt und ausruht. Ja, ich darf es ihm vergönnen. Dann redet er nicht so viel und dann habe ich danach mehr Ruhe. Also, so schlimm ist es nicht, aber, nein, es ist schon lustige Konstellation, die wir da beieinander haben. Und ja, also diese eine Stunde da, die rechnet, muss man ja dann dazu rechnen, zu die 12 Pausen sind es ja, mal 15 Minuten, was 3 Stunden sind, und dann nur mal eine Stunde für, habe ich jetzt mal eingeplant, für alles, was schief läuft, Platten, irgendwas, ja, Sturz. Und dann sind wir bei 5 Stunden rein von der Kalkulation her, wo wir nicht fahren. Ja. Also bleiben 43 Stunden für die 1001 Kilometer, und das war dann halt Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung von 23,3 km/h.
Sehr ambitioniert, aber sehr realistisch, glaube ich. Ja. Also wir sind definitiv auf der Seite, dass wir sagen, das ist machbar. Und ja,
dann bin ich schon beruhigt.
Aber es ist natürlich schwierig, aber machbar. Und während du schlafst, wird der Achim vielleicht mindestens einmal blinzeln oder einmal zwinkern, so für eine Zehntelsekunde.
ich hoffe es, ja.
Das ganze Projekt kann man bei dir verfolgen auf Social Media, und es wird einen YouTube-Film darüber geben dann.
Genau, ja, richtig. Also bei mir auf Instagram, auf Facebook, wer es wirklich hautnah miterleben möchte, ja, die Freundin von mir, die Katrin Resch, die ja bei der Alpenüberquerung schon dabei war, macht wieder die Moderation. Ja, die kann auch sehr gut reden und sehr lang reden, und die führt dann quasi durch alles, was halt uns so passiert, was schief geht, was gut geht, und erzählt halt, wie gerade die aktuelle Lage ist. Und Sparta gibt es dann halt auch, wenn man da Filmteam mit dabei, gibt es dann da auch wieder auf YouTube einen entsprechenden Film. Und es ist aber auch pressetechnisch noch einiges dabei, wo ich ganz ehrlich aktuell gerade ein bisschen einen Überblick verloren habe, aber es ist jedenfalls auch da einiges geboten.
Wir möchten die Chance jetzt auch noch nutzen, weil du bist ja viel mehr als nur Sportler und Ultrasportler, sondern du machst ja Vorträge, du sprichst ja über das Thema Motivation und mentale Stärke, und wir haben ja im Vorfeld damit kurz telefoniert und haben gesagt, wir werden über das auch kurz reden. Und ich möchte dir jetzt einfach so eine ganz plumpe, brutale, depperte Frage stellen als Einleitung zu dem Thema. Bist du ein Optimist? Weil ich finde die Frage sowas von dämlich, aber manche nehmen das als, ja, als Maß dafür, ob jemand positiv denkt, negativ denkt oder wie auch immer. Und ich glaube, du hast da eine sehr gute Ansicht dazu.
Eine differenzierte Wahrnehmung des Ganzen. Ja, also ich denke mal, die Frage ist natürlich, was ist Optimismus? Ja, was zeichnet einen Optimisten an sich aus? Und ich denke mal, es ist nicht förderlich, wenn man jetzt sagt, Optimist ist jemand, der stur immer vom Besten ausgeht, also vom besten Verlauf, weil das führt irgendwann zu einer gewissen Selbstlüge, ja, und hat irgendwann vielleicht mit der Realität nicht mehr so viel zum Tor. Und wenn ich mir die ganze Zeit einrede, ja, das mit der Alpenüberquerung, das wäre ja eh super und das läuft von ganz allein. Ja, das ist so dieses typische positive Denken, was ja in meiner Branche ja sehr, sehr verbreitet ist. Ja, du musst einfach positiv denken, und wehe, du hast negative Gedanken und das ist ja ganz was Schlechtes und so. Dabei ist, ob man jetzt positiv denkt, also ob man jetzt positive Gedanken hat, die einfach so kämen, oder negative, ist ja eher erstmal ein Symptom. Ja. Und die Frage ist dann, für was ist das Symptom? Ja. Weil wenn jetzt ich seit 30 Stunden auf dem Rad hocke und ich habe negative Gedanken, dann wäre es vielleicht nicht unbedingt darüber liegen, dass ich negativer Mensch bin, sondern ich hocke 30 Stunden auf dem scheiß Radl. Ja. Mir tut alles weh. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wegzugehen von diesem zwanghaften positiven Denken, ja, wie ich das gern nenne. Ja. Also so, ja, na, du darfst das ja nicht so sagen und so. Und sage, wenn es scheiße ist, dann ist es halt scheiße gerade. Ja. Und dessen muss man sich erstehen und da realistisch sein. Wenn es sich scheiße anfühlt, dann ist es halt einfach gerade so. Ja. Und damit muss man arbeiten. Aber man macht es nur noch schlimmer, wenn man es quasi überdeckt mit positivem Denken.
Wenn es ein Problem gibt, darf man es einmal beim Namen nennen. Also es gibt Probleme. Man kann nicht immer das Schönreden und Weichspülen und von Herausforderungen reden, sondern es gibt manchmal echt Scheiße am Dampfen und Probleme. Und wenn man das nicht quasi beim Namen nennt, wird man es auch schwer lösen können, weil dann kann man sich selber irgendwas am Blödsinn einreden. Und ja, kann man es nicht realistisch und faktenbasiert das Ganze irgendwie betrachten. Und jetzt, weil du gerade gesagt hast, wenn du seit langer Zeit am Radl sitzt und vielleicht negative Gedanken hast, ich bin gespannt, wie es dir gehen wird, weil wer wenig schläft, ist manchmal ein bisschen krantig und schlecht gelaunt. Also du wirst, glaube ich, mit deiner, sag ich mal, lebensbejahenden Grundeinstellung, ich bin gespannt, wie der Test dann vorkommt nach 48 Stunden mit kaum Schlaf. Da werden manchmal die bestgelauntesten, die am besten gelaunten, na die... Warte, das schneiden wir bitte.
Wir haben Englischstunde gehabt, eine Deutschstunde kann ich jetzt nicht auch noch machen.
Da kann ich euch leider auch nicht helfen mit Deutsch. Gell?
Da werden manchmal die Menschen mit der besten Laune richtig schlecht drauf sein.
Ja, aber hallo. Gut, also ich bin ja bei der Alpenüberquerung schon schlecht drauf gewesen. Oder sagen wir, ich nenne es dann fokussiert. Ja. Das hört sich dann besser, wenn wir wieder beim positiven Denken. Na, dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Ich habe jetzt auch schon einmal einfach so zum Test einmal durchgemacht an einem Wochenende und bin am nächsten Tag dann 150 Kilometer mit dem Rad gefahren, um mal zum Fühlen, wie fühlt es sich denn auch wirklich, wenn ich denn schon über 24 Stunden auf bin, wenn ich überhaupt losfahre. Genau. War noch okay, aber ich weiß, dass bei der Deutschland-Durchquerung härter wird.
Ich finde es einmal ganz lustig, wenn Menschen versuchen, jemanden zu fragen, ob sein Glas halb voll oder halb leer ist. Das ist auch so eine Frage, die mir oft so auf die Nerven geht, weil ich mir denke, erstens kommt es komplett drauf an, was ist in dem Glasl drinnen. Ist da was drinnen, was ich richtig gern trinke, wo ich mir denke, cool, dass noch immer die Hälfte da ist, oder ist vielleicht was drinnen, das richtig eine bittere Pille ist, dass ich schlucken muss an Medizin und denke mir, zum Glück habe ich die Hälfte schon geschafft und es ist nur mehr die Hälfte übrig. Und ich denke halt, für mich persönlich guter Weg ist, dass ich sage, der Inhalt meines Glases ist 50%, also neutral.
Neutral, ja.
Ja, und das hat vielleicht auch ein bisschen was in die Richtung zu tun, was du gesagt hast, nicht immer zwanghaft zum Positivdenken, sondern Dingen in die Augen blicken.
Absolut, absolut, ja. Und das ist das, was du vorher schon gesagt hast. Also man kann die Probleme nicht lösen, wenn man denen nicht irgendwie gegenübersteht, ja, und sich denen stellt, ja, dass man sagt, das sind auch wirklich Probleme. Und noch schlimmer ist ja dann halt wiederum, wenn man die quasi verdrängt und sagt, ja, alles super, ja, man verdeckt die ja quasi bloß. Nur das spielt ja drunter weiter. Und irgendwann kämen die Probleme und sagen, hallo, da bin ich wieder, aber größer jetzt. Und dann, nein, ist alles positiv, das sind nur Herausforderungen. Ja, so ist leider sehr, sehr oft, ja. Und ich probiere da genauso wie du, Christoph, da dagegen zum hauen, ja. Also das weil alles andere ist Irrsinn, ja. Und das ist leider, wie gesagt, sehr verbreitet in meiner Branche.
Also diese Beobachtung, die teile ich komplett. Das ist auch, wenn ich so zurückdenke an viele unserer Gäste, denen diese mentale Stärke von außen zugeschrieben wird, die sie selbst vielleicht gar nicht von sich aus so wahrnehmen oder sich selbst niemals als mental stark bezeichnen würden. Aber was diese Menschen alle ausgemacht hat oder ausmacht in dem Gespräch ist, dass sie sich den Problemen einfach einmal stellen und die Probleme angehen und nicht versuchen, die Probleme wegzudenken. Ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Zusammenfassung
dessen. Ja, Problem ist, es ist halt nicht angenehm, gell, sich denen zum Stellen. Auch wenn es langfristig natürlich das Mittel der Wahl ist, aber kurzfristig fühlt es sich natürlich besser an, wenn man sagt, ja, nee, alles positiv denken und Motivation, Chaka, und dann wird's schon. Ja.
So eine schnell aufgebauschte Motivation, die verpufft halt auch sehr schnell wieder, gell. Wenn du so ein Seminar machst oder dir ein Video anschaust, gehst du aus dem raus und denkst dir, jawohl, ich kann die Welt niederreißen. Und plötzlich, zwei Tage später, denkst du, wie war das eigentlich? Warum habe ich mich so gut gefühlt? Was war eigentlich genau der Grund, warum ich glaube, ich kann die Welt niederreißen? Und das ist nämlich auch interessant, wie kann man langfristig irgendwie seine eigene Motivation hochhalten oder sich für ein Ziel begeistern. Und ich glaube, das ist ja für viele von uns ganz interessant, die halt auf etwas hintrainieren, weil das ist natürlich langfristig. Man trainiert nicht zwei Tage für etwas, sondern zwei Monate, zwei Jahre oder vielleicht noch länger. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, wie wichtig Ziele sind, sich Ziele zu setzen und vor allem, wie so ein Ziel ausschauen sollte, damit es auch funktioniert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich setze mir jetzt ein Ziel, ich möchte einen Halbmarathon laufen, dann wird es nicht funktionieren, weil ich halt ja keinen Bock habe drauf oder weil man es wahrscheinlich selber einredet, dass ich das Ziel verfolge. Es kommt aber nicht von weit innen. Und wie gehst du an das Ganze heran, dass du Ziele für dich definierst? Wie schauen die aus und wie findest du die?
Ich will ganz kurz Einwurf, also wenn ihr mehr solche Weisheiten hören wollt, wie Halbmarathon, ich habe keinen Bock drauf, bucht den Christoph Strasser als Speaker, als Motivationscoach.
War echt ein geiler Vortragstitel.
Ja, weil oft die Frage ist, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiter, ich möchte gern, dass meine Mitarbeiter motiviert sind und ich drücke ihnen Ziele aufs Auge, die sie aber nicht wirklich interessieren, worauf sie keinen Bock haben. Dann ist natürlich nicht verwunderlich, dass es nicht wirklich funktioniert.
Ja klar, also die große Frage ist natürlich, was treibt mich an? Was finde ich geil? Also was finde ich geil, auch gleichzeitig mit dem Wissen, dass der Weg da hier echt hart sein werde. Ja, ich meine, da ist natürlich Ultracycling ein Paradebeispiel, weil es echt hart sein werde. Ja, aber wenn man trotzdem, und ich weiß, jetzt die Deutschlanddurchquerung, das wird hart. Ja, das wird hart. Aber trotzdem habe ich einfach Bock drauf. Ja, da kribbelt's, allein in der Vorbereitung, da kribbelt's, ja. Und das ist so natürlich der erste Schritt zum Schauen, hey, wo hab ich, also vor allem Betonung ich, Lust drauf, ja, weil gerade mit so einem Halbmarathon, das wäre dann gern mal, also ich laufe gerne einen Halbmarathon und einen Marathon, ja, aber manchmal ist es das so, dass man dann merkt, okay, der möchte jetzt einfach bloß einen Halbmarathon laufen als Beispiel, weil das ihm irgendjemand gesagt hat oder weil er dazugehören will oder weil er wem gefallen will, ja. Oftmals die Eltern, ja, ganz schwieriges Thema, ja, man studiert irgendwas, weil die Eltern oder der Vater, ja, das will, Jura ist oder Klassiker. Und dann ist es schwierig, ja, weil dann hat und dann ja, ihr lacht.
Ich habe gerade die Geste gemacht, weil der Flo.
Er hat auf mich gezeigt, aber bei mir war es tatsächlich meine freie Entscheidung, so komisch es klingt.
Echt? Du hast Jura studiert?
Man kann auch aus purem Interesse Jura studieren.
Okay, wow. Das ist schon ein Einzelfall, gell? Ja, und das ist halt das Problem, außer Einzelfälle natürlich, da wo die Leute dann halt herkommen und dann laufen sie eben zu den Motivationsgurus hier und sagen, ja, ich möchte jetzt das und das machen und bitte motivier mich mal. Und das funktioniert ja, wie du schon gesagt hast, Christoph, ganz richtig, es funktioniert auch Motivation, ja, und da sieht man die Erfolgsgeschichten von den Leuten und Dings und Zugedurz und Chaka und ja, und dann geht man da raus und denkt sich, yeah, was kostet die Welt? Und dann dauert es drei Tage und dann ist der Rausch beendet. Und dann braucht man den nächsten Schuss. Und so verkaufen sie natürlich ganze Seminare ein, ja, weil die Leute immer wieder neu laufen und sagen, ja, ich brauche jetzt den nächsten Schuss, wie der Heroinsüchtige, der dann halt unten wieder im Keller ist und dann muss es es wieder geben. Also so ist halt Motivation. Und ja, also jetzt nur mal jetzt um den Bogen dann wieder zum Spannen, von der Leidenschaft dann letztendlich zum Ziel, ja, ich brich das ganz gerne runter. Also wenn man die Leidenschaft hat, wenn man schon weiß, okay, wo soll es da hingehen, ja, dann sage ich, das Ziel muss klar sein, ja, es muss ein Datum haben, es muss fest sein, ja, so sportliche Ziele passen da einfach immer ziemlich gut, weil die kann man datieren und so. Und das muss einfach fix sein, ja. Und der Plan, den man dafür hat, der muss flexibel sein, weil auf dem Weg zu dem Ziel geht immer was anders, als wie man sich's eigentlich vorgestellt hat. Und die Ausführung muss erbarmungslos sein, ja. Das ist so das große Ganze, ja. Da kann man natürlich dann noch ins Detail gehen.
Sehr schöne Zusammenfassung.
Sehr gut und falls ihr genug vom Christoph Strasser habt, dann bucht's den Max als Speaker, der...
Ja, oder wir gingen ja gemeinsam mal auf die Bühne, das war dann, weil ja, da kann man auch was Lustiges machen. Ja.
Ich denke auch noch, dass es sehr wichtig ist, seinen Zielen vielleicht einen zusätzlichen Sinn zu verleihen. Also jetzt nicht im Sinne von, ich muss mir jetzt was konstruieren, aber ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, wenn ich mir selber die Frage stelle, das haben wir schon sehr oft thematisiert, warum mache ich das eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Dann habe ich keine Motivation. Also kein Mensch motiviert sich für Dinge, die sinnlos erscheinen. für Dinge, die sinnvoll erscheinen, hat natürlich jeder Mensch wahnsinnig viel Motivation. Und es kann sein, dass es super sinnvoll ist, den Müll runterzutragen, weil ich damit meiner Nachbarin, die das selber nicht kann, einen großen Gefallen und eine Freude mache. Es kann aber sein, dass den Müll runterzutragen komplett sinnlos ist, weil ich es eh gerade gestern gemacht habe und eh nur drei Dinger drinnen sind im Mülleimer. Dann denke ich mir, habe ich keinen Bock, ist für nichts. Scheiße drauf.
Also ja, geiles Beispiel.
Mit dem ganz depperten Beispiel kommen wir sehen, wenn auf die eine und dieselbe Tätigkeit einmal sinnlos und einmal sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, sich Ziele zu setzen, die irgendwie einen Sinn haben, für einen oder für andere.
Absolut, ja. Das Ziel allein ist nichts wert. Ja. Es muss schon einen Bezug an Sinn haben, weil sonst kann man es jetzt gleich hängen, ja.
Und das hat mir so gefallen, das war die Episode mit dem Rainer Hochgatterer, das war Teamchef vom Race Across America, von mir und meinem Team. Und da hat man das so schön ausgehört, er hat gesagt, für das Team war das so, sie haben alles gegeben für einen Radlfahrer, also für mich. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, ich gebe alles für meine Betreuer. Und das war einfach so gegenseitige Wahnsinnsstimmung. Und objektiv betrachtet hat einfach jeder seinen eigenen Job gut gemacht. Aber von der Emotion her war es so, dass jeder das Gefühl gehabt hat, er ist da, um das komplette Team und quasi auch die anderen mit seinem persönlich besten Einsatz irgendwie was zurückzugeben. Als Dankeschön, dass die sich auch voll ins Zeug hauen. Und wenn man so schafft, so eine Stimmung herzustellen, dann geht wirklich einiges. Also wenn man so eine Teamdynamik dann noch zusammenbringt, dann kann man in 48 Stunden durch Deutschland fahren, in 8 Tagen durch Amerika oder den Müll runterbringen.
Ah, das mit dem Müll, das weiß ich nicht, ob ich das mal hinkriege, aber der Rest. Ja, genau so ist. Also das ist ja quasi die Basis von allem, ja. Dass wir sind ja soziale Wesen als Menschen, ja. Und da hängt der Sinn sehr oft sehr stark an andere Menschen gekoppelt, ja, was wieder unfassbar Sinn macht. Weil darauf unser ganzes Leben, ja, unsere ganze Gesellschaft, unsere Kultur drauf beruht, ja. Und deswegen kann man das dann halt so viel geben, ja. Und das ist natürlich geil, ja. Das macht Bock.
Was ein gutes Ziel ist, weil es sehr viel Sinn macht, ist bei unserem Charity Ride beim Orbit 360 teilzunehmen, der, wenn dieser Podcast rauskommt, morgen stattfindet. 8 Uhr, Abfahrt am Schwarzen.
Das ist natürlich ein bisschen kurzfristig. So schnell ist nicht einmal der Max von Bayern nach Graz geradelt. Aber ich glaube, wir haben das letzte Mal schon im Detail besprochen. Diese Orbit 360 Challenge, die kann nur jeder bei sich zu Hause selbst planen in einer selbstbestimmten Tour. 90, 80 oder 360 Kilometer einen frei wählbaren Betrag spenden. Und das kann vielleicht wirklich eine Hilfe sein für, ja, ein Motivationsloch, wenn man im Training vielleicht einmal keinen Sinn drinnen sieht. Und vielleicht magst du auch mit Lust, das zu machen. Also ich kann es wirklich empfehlen, ist eine sehr coole Sache. Da werden coole Organisationen damit unterstützt und ja, fit wird man auch, wenn man mitmacht.
Ja, also das hört sich wunderbar, ja. Auf alle Fälle.
Ja, wir danken dir fürs Zeitnehmen, dass die Verbindung ins tiefste Mittelbayern so super funktioniert hat.
Oberbayern, ja.
Oberbayern zwischen den Hopfenfeldern, die Internetverbindung. Und danken wir fürs super Gespräch, wünschen dir alles Gute für deine Deutschlanddurchquerung. Wir werden das natürlich verfolgen auf Social Media.
Wir würden dir gerne das Schlusswort übergeben. Von meiner Seite auch danke. Und du darfst jetzt noch etwas Schönes sagen, wenn du möchtest.
Ja, gerne. Ich danke euch. Hat mir super Spaß gemacht. Gell? Vor allem, wenn ich dann so ein bisschen noch einen Schnabbi reden kann, wie man bei uns sagt. Also nicht ganz so eingedeutscht das Ganze. Na super. Also es ist so, mir hat erst vor kurzem hat jemand gefragt, ja, was ist eigentlich so ein entscheidender Punkt? Ja, so ein entscheidender Punkt, dass man droh bleibt an gewisse Sachen, auch wenn es hart ist, ja, dass man weitermacht. Und das, glaube ich, passt ganz gut als Abschluss, ja, als kleine Motivation oder beziehungsweise Sinnspritze, ja. Dass man einfach weitermacht. Ja, weil ich bin schon so oft auf die Schnauzen gefallen, ich habe so viel Krankenhausaufenthalte gehabt, ich habe oftmals überhaupt nicht mehr wollen. Ja. Ich hab Selbstmordgedanken gehabt, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergehen soll. Und so wollte ich nicht mehr weiterleben. Und irgendwie, auch wenn es unfassbar hart gefallen ist, habe ich dann doch immer irgendwo weitergemacht. Und ich bin heute scheißfroh, dass ich das gemacht habe, weil sonst war ihr jetzt nicht bei euch im Podcast gelandet. Und ihr hättet jetzt einen ruhigen Abend gehabt ohne mich. Aber ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, ja, dass man manchmal nicht mehr ein und aus war, als ob jetzt das was sehr Persönliches ist, ja, wenn man in Depressionen versunken ist oder wenn man einfach mal ein Trainingsloch hat. Es geht darum, dass man dann doch irgendwie weitermacht und dann kommt man irgendwann auch schon wieder raus. Ja. Nur es dauert halt manchmal ein kleines bisschen.
Ein Thema, das sich bei dir so durchs ganze Gespräch jetzt gezogen hat, deine Fahrradstürze. Vielleicht, da merkt man, dass du vom Triathlon kommst.
Ich hätte euch ja echt sympathisch gefunden, gell?
Sehr böses Schlusswort. Bevor es jetzt ganz eskaliert. Lieber Max, vielen Dank. Alles Gute für deine Tour und ja.
Danke fürs Gespräch.
Ciao.
Servus.